Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Diktaturen und Liebe in Zeiten der Cholera, Drogenkrieg, magischer Realismus. Die Literatur Lateinamerikas ist ein riesiges Feld. Und darüber hat jetzt eine der besten Kennerinnen dieses Literaturkontinents ein Buch geschrieben, Mitzi Straußfeld. Sie ist gleich hier bei uns zu Gast. Die Berliner Autorin, Kulturvermittlerin, Lektorin Mitzi Straußfeld wurde vor einigen Jahren ausgewählt als eine der 50 wichtigsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens Lateinamerikas. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie sich unglaublich gut auskennt in der lateinamerikanischen Literatur. Sie hat sehr viele Bücher und Texte von diesem Kontinent nach Deutschland gebracht. Und jetzt hat sie so etwas wie eine Summe ihrer Arbeit zusammengetragen und ein Buch geschrieben über die Literatur Lateinamerikas. Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren, so heißt dieses Buch. Und Mitzi Straußfeld ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Vielen Dank.
Ihre Geschichte mit Südamerika, die geht schon über 50 Jahre. Das erzählen Sie auch im Vorwort zu Ihrem Buch. 1967 sind Sie das erste Mal dorthin gereist für 3 Monate nach Peru. Was hat Sie denn damals dahin gezogen?
Ich hatte Filme gesehen, Dokumentarfilme, Traumstraße der Welt von Hans Domnick. Und als ich die Ruinen von Machu Picchu sah, damals sozusagen menschenleer, habe ich gesagt, da muss ich hin. Also eigentlich begann meine Faszination für Lateinamerika über die Ruinen.
Über die Ruinen. Und dann erzählen Sie ganz ansteckend auch in Ihrem Buch von der Begeisterung, die Sie damals gepackt hat, eben für die Literatur Lateinamerikas. Was hat Sie da so begeistert?
Ja, ich war Studentin der Romanistik und Anglistik und auf einmal lernte ich eine Literatur kennen, in Peru, von der ich nichts gehört hatte, von der an der Universität nichts bekannt gemacht wurde und die ich einfach faszinierend fand. Und 1967 war eben das Jahr, in dem 100 Jahre Einsamkeit von García Márquez erschien. Und ich habe das Buch mit Lexikon gelesen, habe wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden, fand es aber wahnsinnig spannend und toll und habe gesagt, anstatt mich weiter in die Philologie zu vertiefen, hier ist ein Kontinent voller lebendiger Literatur, der mich fasziniert, das muss man doch irgendwie kennenlernen können. Und so habe ich mich darum bemüht, erstmal selber zu lesen, zu lesen, zu lesen.
Und jetzt sind wir am anderen Ende dieser Faszination über 50 Jahre später. In Ihrem Buch ist so etwas wie die Grundthese dieses umfangreichen Buches, dass die Literatur in Lateinamerika eine größere Bedeutung habe als anderswo auf der Welt. Wie kommt das denn?
Das hat sicherlich mit den politischen Zuständen zu tun. Lateinamerika war der Kontinent der Unterentwicklung, wie man damals sagte. Und auf einmal kam in den 60er Jahren und in den 70er Jahren eine ganze Riege von Autoren, die sich zu Wort gemeldet haben, die einfach Weltliteratur geschrieben haben. Und das war eine Novität. Und während in Europa man sozusagen das Ende der Literatur proklamierte, haben die einfach erzählt und erzählt. Und das war faszinierend. Und diese Faszination hat natürlich auch die eigenen Bürger zu Lesern gemacht, denn man darf nicht vergessen, dass Lateinamerika damals in vielen Bereichen eine immens hohe Analphabetenquote hatte und auf einmal sahen die Menschen, meine Güte, nee, hier wird unsere Geschichte erzählt und sie fingen an zu lesen und gleichzeitig war es ein internationaler Siegeszug der Bücher, denn sie wurden ja rezipiert in Frankreich, Italien, USA, auf der ganzen Welt und man sagte Weltliteratur. Und darauf waren die Lateinamerikaner stolz und haben natürlich gesagt, ja, und warum können unsere Politiker nicht das Gleiche leisten wie die Literaten? Und diese Antwort sind die Politiker und Ökonomen leider bis heute schuldig geblieben. Aber diese Literatur hat sich auch sehr stark mit der eigenen Geschichte beschäftigt und hat vieles zum Vorschein gebracht, was die Menschen gar nicht wussten. Sie hat recherchiert und hat all das, was man so vertuscht hat, was die Diktatoren so gerne unter den Tisch gekehrt haben, auf einmal ausgegraben. Und in packende Geschichten wiedergegeben. Das machte die Faszination aus und ich war davon voll angesteckt.
Und wieso ist das so in Lateinamerika, dass die Autoren sich so stark mit der Geschichte ihrer Länder beschäftigen? Das ist ja nicht überall auf der Welt selbstverständlich, dass die Autoren das tun. Fühlen die Autoren dort eine besondere Verpflichtung, Verantwortung?
Ich glaube schon. Man darf nicht vergessen, dass 1959 natürlich auch die kubanische Revolution begann und die ersten 10 Jahre haben ja nur Begeisterung hervorgerufen. Und was dort in den ersten 10 Jahren passierte, war ja auch bewundernswert. Und alle anderen Länder, die auch eine Geschichte mit vielen Diktatoren haben, man kann sie ja gar nicht alle aufzählen, wie viele es gibt und in wie vielen Ländern. Um das richtig einordnen zu können, muss man vielleicht etwas in die Geschichte zurückgehen, in das 19. Jahrhundert, wo es nach der Unabhängigkeit kunterbunt durcheinander ging. Also es waren immer labile, fragile Gesellschaften und Demokratien, wenn es mal eine Demokratie gab. Und die Autoren haben das alles zu ihrer Sache gemacht und haben gesagt, wir müssen uns einsetzen für unsere Länder. Wir haben eine Stimme, auf die gehört wird und die respektiert wird. Und so war es ja auch. Und so ist es eigentlich bis heute geblieben. Und sie sagen auch, wir sind Chronisten unserer Epoche.
Vielleicht machen wir das mal noch konkreter und schauen uns mal, wobei man da gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll, 1, 2 Krisen der Gegenwart an oder Ereignisse der Gegenwart. Zum Beispiel Argentinien wurde gerade gewählt. Da sind ja die Peronisten oder Vertreter der Peronisten an die Macht zurückgekehrt, Alberto Fernandez und Cristina Kirchner. Welche historischen Schichten zeigen sich denn in dieser Wahlentscheidung, die vielleicht auch in der Literatur eine Rolle gespielt haben?
In der Literatur ist der Peronismus intensiv diskutiert worden, vor allen Dingen von einem großartigen Autor, Thomas Eloy Martinez, der auch jahrelang sogar Peron interviewt hat, um das zu verstehen. Aber den Peronismus zu verstehen, das ist wirklich eine Quadratur des Kreises. Das schaffen weder die Lateinamerikaner oder die Argentinier noch sonst irgendjemand, weil mal ist er links, mal ist er rechts, aber immer ist er Peronismus. Das zu erklären, fällt wirklich schwer. Und ich glaube, was da drunter liegt, ist einfach die große Verzweiflung. Wir haben jetzt erlebt, dass in den Nullerjahren, als die Rohstoffpreise gut waren, ganz viele linke Demokratien die Länder regiert haben und gerade in Brasilien unter Lula zum Beispiel Millionen aus der Armut herausgeholt haben. Kaum fallen die Rohstoffpreise, gibt es nichts mehr zu verteilen und das Pendel schwenkt wieder nach rechts. Jetzt haben wir fast überall rechte Regierungen, die schaffen es dann auch nicht. Und Argentinien ist jetzt der Vorreiter und sagt, die haben es auch nicht geschafft. Jetzt machen wir mal wieder die Kehrtwendung. Ich bin kein Ökonom, ich kann das nicht beurteilen, aber ich glaube, diese schnellen Hin und Her sind nicht gut für die Länder.
Und wenn wir noch auf ein aktuelles Problem schauen, in Chile gab es ja diese extrem gewaltsamen Demonstrationen und Gegenreaktionen des Staates. Wenn man in die Literatur Chiles schaut, versteht man das dann besser, was da jetzt passiert ist?
Ja, da gibt es natürlich die Aufarbeitung der Pinochet-Diktatur, um die sich die Autoren auch intensiv bemüht haben und auch weiter bemühen. Es gibt immer wieder neue Texte, die sich mit dieser Diktatur beschäftigen. Und dann hat man eben einen wunderbaren Anstrich dem Land verpasst und hat gesagt, hier ist jetzt alles gut, bei uns geht es aufwärts. Aber schon vor einigen Jahren, vor 7, 8 Jahren, gab es Studentenunruhen, weil die Preise an den Universitäten so hoch sind, dass das bedeutet, die Studenten sind über Jahrzehnte verschuldet. Und dieser Neoliberalismus, der eben in Chile praktiziert wurde, hat eben ganze Bevölkerungsschichten ausgeklammert. Und die rebellieren sich jetzt. Das erklärt nicht diese wahnsinnige Zerstörungswut, aber es erklärt den Unmut, der auch in einer sozusagen vorbildlichen Demokratie Lateinamerikas plötzlich ausbrechen kann, an einer Kleinigkeit letztens wie einer Erhöhung von Metropreisen.
Und in der Literatur eben Chiles, war das schon zu spüren? Merkte man da, dass da etwas grundsätzlich im Argen liegt?
Die Literatur kann schlecht die Gegenwart analysieren. Das machen jetzt junge Autoren, die Chroniken schreiben, dieses neue Genre in Lateinamerika. Das bedeutet journalistische Recherche, Recherche, Recherche und es dann literarisch so gestalten, dass es hinterher sich wie eine Erzählung liest. Das ist eine neue Tendenz in Lateinamerika. Und da gibt es Texte, aber Romane in dem Sinne, die aktuelle Krise vorhergesagt hätten, da ist mir bislang keiner bekannt geworden.
Diese Form, die Sie gerade angesprochen haben, die, glaube ich, sehr wichtig geworden ist für die literarische Gegenwart in Lateinamerika. Solche Art Bücher beschäftigen sich, soweit ich weiß, auch viel mit dem Drogenkrieg, einem anderen großen Thema, vor allem in Mexiko oder für andere Länder in Mittelamerika. Und Bücher über den Drogenkrieg, da geht es ja immer auch um zerstörte staatliche Strukturen, um Korruption, um Gewalt. Ist das ein Thema für ganz Lateinamerika zurzeit?
Das ist eines der wichtigsten Themen. Es gab in den 80er und 90er Jahren diese ganzen Drogenromane aus Kolumbien, als Pablo Escobar sein Unwesen trieb. Jetzt hat sich das blutige Geschäft mit der Droge vor allen Dingen nach Mexiko und Mittelamerika verlagert. Und da gibt es massenhaft Bücher, Romane, die das thematisieren. Und man denkt manchmal, die ganze Gesellschaft ist schon von der Droge zerfressen. Und es ist ja wirklich so, dass das eine Macht im Staate ist. Und die Autoren wehren sich dagegen und sagen, wir sind ja gar nicht diejenigen, die es konsumieren. Die Konsumenten sitzen auf der anderen Seite des Rio Bravo, nämlich in den USA. Aber wir bezahlen den Blutzoll. Und das ist ein Problem, für das keine Lösung in Sicht ist, fürchte ich. Das aber ein Problem ist, was weit über Mexiko und Mittelamerika hinausreicht. Und es erklärt auch den Massenexodus der Mittelamerikaner im Augenblick in die USA.
Wir können jetzt hier in so einem Gespräch nur ein bisschen anreißen, was Sie alles thematisieren in Ihrem Buch mit 576 Seiten hat es insgesamt. Also Sie haben sich sehr umfangreich damit beschäftigt. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, das Ihnen, glaube ich, ganz besonders am Herzen liegt, was Sie auch betonen in dem Buch, nämlich der Dialog zwischen Lateinamerika und Europa. Da vermissen Sie einen Dialog auf Augenhöhe, wie Sie schreiben. Was müsste denn passieren, damit so ein Dialog möglich wird?
Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr über die Geschichte Lateinamerikas kennen. Wir wissen, 1492 kam Kolumbus und dann gibt es vielleicht noch Simon Bolívar. Was dazwischen passiert ist, das wissen wir nur ganz rudimentär und in unseren Geschichtsbüchern wird das auch nicht unterrichtet. Insofern denke ich, dass Lateinamerika, was sich immer sehr gut mit Europa beschäftigt hat und sich sehr gut auskennt, uns immer die Hand gereicht hat. Und wir haben sie nicht genommen aus vielleicht Unkenntnis. Aber jetzt, wo wir in einer globalisierten Weltunordnung leben, ist es vielleicht doch ein wichtiger Moment zu sagen, strecken wir die Hand aus nach Lateinamerika. Denn die sitzen im Klammergriff zwischen China und den USA und würden sich gerne daraus befreien und wären sehr daran interessiert, die Beziehungen auf allen Ebenen, auf kultureller, wirtschaftlicher, politischer, ökologischer Ebene mit Europa zu intensivieren. Und wenn man das Buch vielleicht gelesen hat, dann entwickelt man vielleicht auch etwas Empathie für das, was dort vorgeht. Und vor allen Dingen, man hat bessere Kenntnisse, denn ich gehe ja durch die Geschichte von Kolumbus bis heute, weil vieles sich nur erklären lässt, wenn man etwas mehr über die Geschichte weiß. Man braucht ja auch nicht alles zu lesen, man kann ja kapitelweise lesen.
Oder es packt einen dann doch so, dass man sich durchs ganze Buch bewegt. Durch das Buch Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren. Lateinamerika erzählt seine Geschichte. Das Buch von Mitzi Straußfeld ist im S. Fischer Verlag erschienen. Wie gesagt, 576 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Der Autor Abubakar Adam Ibrahim hat gleich mit seinem ersten Roman großen Eindruck gemacht. Da war Abubakar Adam Ibrahim 37 Jahre alt und er hat für sein Debüt den nigerianischen Literaturpreis bekommen und damit 100.000 US-Dollar. Das ist der am höchsten dotierte Literaturpreis in Afrika. Jetzt, 3 Jahre später, ist das Buch auf Deutsch herausgekommen unter dem Titel »Wo wir stolpern und wo wir fallen«. Abubakar Adam Ibrahim hat es gerade in Deutschland vorgestellt. Tobias Wenzel hatte den Autor kurz vor einer Lesung in Berlin getroffen.
Ein früher Abend in Berlin. Alle Stühle auf der Terrasse des Cafés am Literaturhaus sind schon an die Tische gelehnt. Alle bis auf 2. Auf einem sitzt Abubakar Adam Ibrahim. Der nigerianische Schriftsteller und Journalist erinnert sich, wie vor Jahren 2 Figuren, Binta und Reza, plötzlich in seinem Kopf waren, aber beharrlich schwiegen.
Das hat mich neugierig gemacht und ich habe den ersten Absatz geschrieben, so wie er jetzt im Buch steht. Hajia Binta Zubairo wurde im Alter von 55 Jahren endlich zum Leben erweckt, als ein Gauner mit dunklen Lippen und kurzem Stachelhaar, das wie ein Feld mit winzigen Ameisenhügeln aussah, über ihren Zaun kletterte und mitsamt seinen Stiefeln im Tümpel ihres Herzens landete. Und da haben sie angefangen zu sprechen. Einfach unglaublich.
Die Witwe Binta und Reza, der junge Ganganführer, der bei ihr eingebrochen ist, verlieben sich ineinander. Reza erinnert Binta an ihren Sohn, den die Polizei getötet hat. Binta erinnert Reza wiederum an seine abwesende Mutter. Eine Liebesbeziehung beginnt, die die muslimische Gesellschaft nicht toleriert. Wo wir stolpern und wo wir fallen, ist aber vor allem ein Roman darüber, was die Abwesenheit von Menschen in den Seelen der Zurückgebliebenen anrichtet. Das Buch ist in Jos angesiedelt, der nigerianischen Heimatstadt des Autors. Ab 2001 hat es dort heftige Unruhen mit Morden gegeben. 2009 ist Ibrahim deshalb in die Hauptstadt Abuja umgezogen, in der Annahme, das sei nur vorübergehend.
A few months after I moved.
Erst einige Monate danach habe ich beschlossen, nicht mehr nach Jos zurückzukehren. Das war an dem Wochenende, an dem die Unruhen in mein Viertel in Jos kamen und mein Haus angezündet wurde. Zu sehen, wie Leute, die du kennst, dich umbringen wollen aufgrund von angeblichen Differenzen, die du gar nicht verstehst, ist unbegreiflich. In Jos habe ich gelernt, was Menschlichkeit ist und wie sie in etwas Monströses und Beängstigendes umschlägt.
Jos und den Menschen dort verdankt Ibrahim aber, dass er heute ein Schriftsteller ist. Stark geprägt hat ihn besonders eine Nachbarin, die ihm regelmäßig afrikanische Geschichten erzählt hat. Diese Tradition sei heute praktisch ausgestorben. Um wenigstens etwas von der Weisheit der mündlich überlieferten Geschichten in die heutige Zeit zu retten, hat Ibrahim jedem Kapitel des Romans ein passendes Sprichwort vorangestellt.
Der Reiher war bereits weiß, da war die Mutter des Seifenmachers noch lange nicht geboren.
Wer glaubt, der Roman selbst sei so betulich wie ein Sprichwort, irrt allerdings gewaltig. Zwar gelingt es Ibrahim, auch durch Humor hier und da eine gewisse Leichtigkeit zu erzeugen, aber die durch Mord, Gewalt und Abwesenheit ausgelösten Traumata sind genauso spürbar wie die Bedrohung der Liebe von Binta und Reza und die Manipulation von Demokratie. Im Roman ist Wahlkampf und dem korrupten Senator Buba Maikudi sind alle Mittel recht, wie im realen Nigeria.
People like Buba Maikudi, I think they are.
Es gibt immer mehr Leute wie Buba Maikudi. Das ist tragisch. Politiker haben Zugriff auf das Landesvermögen. Anstatt das Geld für Infrastruktur und Dinge auszugeben, die der Gesellschaft zugutekommen, horten sie lieber die Ressourcen. Wenn man hungert, geht man dann zu ihnen, bekommt Geld, muss ihnen aber dafür einen kleinen Gefallen tun.
Reza tut dem Senator einen großen Gefallen, wird aber schließlich von ihm verraten. Und die Beziehung zwischen Reza und der deutlich älteren Binta endet, ausgelöst durch den Druck der Gesellschaft, mit einem Toten. Bleibt die Frage, ob man solch eine ungewöhnliche Liebesgeschichte überhaupt beschreiben darf in einem Land, in dem die Islamisten von Boko Haram aktiv und die muslimische Gemeinde erzkonservativ ist.
Well, they have been happy so far in Nigeria.
Bisher sind sie in Nigeria glücklich mit dem Buch gewesen. Als mein Roman veröffentlicht wurde, gab es schon die Befürchtung, dass es eine Fatwa geben könnte. Aber alle Ereignisse im Buch beruhen auf wahren Begebenheiten oder hätten so passiert sein können. Ich bin mir also sicher, dass ich die Gesellschaft mit Respekt geschildert habe.
I feel confident that I projected the society with respect.
Das sagt Abubakar Adam Ibrahim. Sein Buch heißt auf Deutsch »Wo wir stolpern und wo wir fallen«. Der Roman wurde von Susanne Urban aus dem Englischen übersetzt und ist im Residenzverlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Buch, das Hoffnung gibt. Möge Chanel Millers Mut ansteckend sein. Das hat die Kolumnistin Margarete Stokowski geschrieben. Zu dem Buch »Ich habe einen Namen«, eine Geschichte über Macht, Sexualität und Selbstbestimmung. Die US-amerikanische Autorin Chanel Miller hat dieses Buch geschrieben. Und hier im Studio ist jetzt meine Kollegin Kim Kindermann. Was ist denn das für eine Geschichte in dem Buch eben über Macht, Sexualität, Selbstbestimmung?
Es ist ihre eigene Geschichte. Die beginnt in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2015, als sie nämlich nach einer Party an der Universität Stanford bewusstlos auf dem Boden hinter Mülleimern gefunden wird, ohne Unterhose, das Kleid nach oben geschoben, mit zerkratzten, blutigen Armen, Haaren voller Kiefernadeln. und wie es eben scheint, sexuell missbraucht von einem jungen Mann. Und in dieser Nacht, so schreibt sie jetzt eben, endet ihr altes Leben und das Neue muss sie sich zurückerobern. Und dazu gehören dann eben die Fragen nach Macht, Sexualität und Selbstbestimmung dazu. Denn so Chanel Miller, das Einzige an diesem Verbrechen oder das Einzigartige an diesem Verbrechen war und ist, dass der Täter behaupten konnte, das Opfer habe Vergnügen gespürt, ohne dass die Leute mit der Wimper zucken. Und das zeigt ja schon ganz klar, wo sie da steht.
Und wenn Sie haben gesagt, sie war bewusstlos, als das passiert ist, wie nähert sie sich dann dieser Vergewaltigung? Wie erzählt sie davon?
Ja, also genau so, dass sie muss sich das zurückholen auch. Sie weiß ja gar nicht ganz lange nicht klar, was ist da jetzt wirklich passiert. Die Tat ist unterbrochen worden von zwei anderen Studenten, die den Mann dann gefangen haben, sie gerettet haben. Und sie taucht eben ein, genauso wie sie selbst tauchen wir mit ihr in diese Geschichte ein, nämlich angefangen von dem Abend. Und dann wird sie sehr, sehr genau und sehr detailliert, fast schon ein bisschen bis zur Schmerzgrenze, wird dann nämlich erzählt, was dann mit ihr einfach passiert im Krankenhaus, als sie dann eben aufwacht ohne diese Erinnerung und als sie erstmal begreifen muss, was heißt denn das jetzt hier genau? Ich bin ein Opfer, wer hat mich überhaupt gesehen? Was wurde ich da ausgesetzt? Und dann erzählt sie ganz detailliert und von dieser anschließenden mehrstündigen Untersuchung, die dann von einer Spezialeinheit durchgeführt wird, aber die eigentlich nichts besser macht. Also in dieser ganzen schrecklichen Situation, dass nämlich kalte Geräte, die ihren Körper wieder erneut beschädigen, weil die eindringen, weil die sie abschaben, weil es eben Spuren sichern soll, die dann Beweise für eine spätere Anklage liefern sollen, die Anschuldigung dann eben objektiv machen sollen. Und es wird aber ganz schnell klar, dass eben genau in so einer Geschichte Objektivität und Persönliches sich so stark vermengen, dass es hier niemals sozusagen eine klare Antwort gibt. Und wir tauchen mit ihr ein, sie nimmt uns richtig mit, dass das eben alles sehr, sehr persönlich ist, dass jedes Detail, das sich um diesen Abend dreht, eben nicht mehr objektiv nachprüfbar ist.
Und wird denn die Anklage, also dieser Versuch dann auch objektiv recht zu sprechen über dieses Ereignis, wird das auch zum Gegenstand des Buches?
Genau, das ist genau das, verhandelt sie indirekt. Also sie begleitet einen wirklich protokollarisch auch der Prozess. Da wird gesagt, was wird gefragt, was hat sie geantwortet. Also sie hat anscheinend die Protokolle auch nochmal zur Hand gehabt, als sie das Buch geschrieben hat. Sie nimmt einen richtig mit, aber was es einfach so klar macht, dass diese Tat einfach ein ganz langer, schmerzhafter Prozess ist, in dem wirklich nichts mehr so ist, wie es vorher war. Das Alltägliche, alles ist erschüttert, weil immer schwebt über allem die Frage, was ist in der Nacht passiert und wie muss ich damit umgehen. Und für sie kommt dann dazu, dass sie sagt, das Gefühl beschlich sie immer mehr, dass sie beweisen muss, dass es ein Übergriff war. Also dass diese Objektivität, die man ja so glaubt in einem Gerichtsurteil, dass man oder in einem Gerichtsprozess, dass man die herstellen kann, dass das eben für das Opfer eben schwer erträglich ist. Natürlich muss man das machen, dafür sind Gerichte da, um wirklich objektiv zu klären. Aber es zeigt sich eben in diesem Buch, dass diese Objektivität für Opfer überhaupt nicht möglich ist. Und sie sagt eigentlich, in unserer Gesellschaft wird dem Opfer oft nicht vergeben. So hat sie das erlebt. Das zeigt sich darin eben, wie über die sexuelle Gewalt gesprochen wird. Dann wird gefragt, warum war sie alleine da? Warum war sie so betrunken? Weil das war sie. Sie war sturzbetrunken. Ihr Kleid, das war sehr eng und anliegend. Muss das sein? Und sie sagt, immer spielt dahinter auch so eine Idee, dass Männer mit so einer aggressiven Männlichkeit, dass denen das fast zugestanden wird, dass es Übergriffe geben darf. Der Täter, Brooke Turner, der wurde tatsächlich dann auch nur zu 6 Monaten Haft verurteilt. Der Richter, so, das hat ihn zwar später das Amt gekostet, aber das war so sein Eindruck. Der hat gesagt, naja, der hatte sich jetzt nur einmal nicht im Griff und ist er jetzt nicht schon genug gestraft? Seine Unilaufbahn ist vorbei, er war ein erfolgreicher Schwimmer, das ist auch vorbei. Und er ist für den Rest seines Lebens als Sextäter registriert. Ist das nicht genug Strafe? Da reichen ja auch 6 Monate Haft.
Und aber wenn Sie sagen, das hat den Richter sein Amt gekostet, heißt das, das wurde nochmal aufgerollt?
Genau, also das hat einen ziemlichen Skandal gegeben, weil eben Chanel Miller schon von Anfang an sehr aggressiv oder was, also aggressiv ist jetzt das falsche Wort, aber sehr nach außen gehend mit dieser ganzen Sache umgegangen ist, weil sie gemerkt hat, ich muss meine Geschichte erzählen. Sie hat das erst unter einem Pseudonym getan. Sie hat dann auch einen Brief verlesen. Der Brief ist öffentlich geworden, wo sie eben einfach beschreibt, was hast du damit gemacht? Also das war für dich vielleicht ein Akt, der vielleicht auch in einem Versehen passiert ist oder in einer Unbeabsichtigkeit. Wobei, da muss man ja sagen, wenn eine Frau bewusstlos ist und eben nicht mehr aktiv zustimmen kann, was ist da noch ein Versehen. Aber das wird hier alles so ganz behandelt. Und ich habe gemerkt, das wirft einen sehr schnell aus der eigenen Komfortzone, dieses Buch, weil eben klar wird, was ist denn mein eigener Umgang mit dem Thema oder was ist der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema? Was bringt man jungen Frauen bei? Was jungen Männern? Was müssen sie lernen? Wo fängt Übergriffigkeit an? Und wo ist so ein spielerisches Kennenlerngeplänkel? Was ist, wenn Alkohol im Spiel ist? Was muss man da eben beibringen? Und was muss die Gesellschaft eben sagen? Und da ist man wirklich mittendrin in einer ja mitunter sehr erbittert geführten Debatte darüber, was Geschlecht und Sexualität in unserer Gesellschaft bedeuten und wie wir sie deuten.
Das Buch von Chanel Miller heißt Ich habe einen Namen, eine Geschichte über Macht, Sexualität und Selbstbestimmung, übersetzt von Jasmin Dientscher, Hannes Meyer und Corinna Rodewald. Im Ullstein Verlag ist das erschienen. Vielen Dank an Kim Kindermann.
Straßenkritik.
Ich heiße Tim Meyer. Ich lese im Augenblick von Thomas Mann die Bekenntnis des Hochstaplers Felix Krull und bin eigentlich relativ fasziniert von dem Buch. Also ich habe mit Thomas Mann angefangen mit dem Buddenbrooks und Felix Krull finde ich ist so ein bisschen der Gegenentwurf und finde es halt eine schöne Sache, auf sprachlich sehr, sehr schöne Weise recht profane Dinge irgendwie dargestellt zu bekommen, wie zum Beispiel jemand, der sich auf den Weg macht, um ein Hochstapler zu werden.
In Leipzig liest Tim Meyer die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann. Als Taschenbuch ist das im Fischer Verlag erschienen mit 400 Seiten. Für 10 Euro kriegt man dieses Taschenbuch. Die deutschsprachige Literatur, die wird jedes Jahr auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig gefeiert. In Frankreich gibt es eine ähnliche Feiersaison. Das passiert aber nicht bei den Buchmessen, sondern wenn dort alljährlich ein Literaturpreis nach dem anderen verliehen wird. Und diese Preissaison, die hat schon begonnen. Wir sind mittendrin. Mein Kollege Dirk Furich, der beobachtet die Literaturszene in Frankreich. Ich höre da immer, dass es für diese Literaturpreise in Frankreich viel mehr Aufmerksamkeit geben soll als bei uns. Bei uns für den Deutschen Buchpreis zum Beispiel als einen der wichtigsten. Was ist da los? Wie zeigt sich diese Aufmerksamkeit?
Na, es ist einfach so, dass in sehr viel mehr Medien darüber berichtet wird. Es gibt aber auch sehr viel mehr Preise, über die man berichten kann. Also neben dem Prix Goncourt gibt es den Renaudot, den Féminin, den Interallier und den Grand Prix der Académie Française. Also, und die werden alle mehr oder weniger parallel ausgesucht. Also die Listen werden immer kleiner. Longlist, Shortlist, Selection heißt das ja auf Französisch. Und dadurch ist einfach an sich die Aufmerksamkeit größer. Man kann da mehr drüber spekulieren. Der eine ist auf der Liste und nicht auf der anderen oder auf beiden Listen. Und das wird auch in den Buchhandlungen sehr viel stärker noch propagiert, als das jetzt in Deutschland der Fall ist.
Und gibt es da noch tiefer liegende Gründe, warum diese Literaturpreise in Frankreich viel mehr Leute, viel mehr Medien interessieren?
Naja, also es hat einfach auch eine größere Tradition. Das sind Institutionen, diese Literaturpreise. Dadurch, würde ich sagen, hat das auch einen größeren Event-Charakter, wenn man das so bezeichnen darf. Man liebt diese Ranglisten in Frankreich und es wird eben auch inszeniert mit zum Beispiel der Prix Goncourt und der Renaudot werden hintereinander bekannt gegeben in einem luxuriösen Restaurant, Sternrestaurant in der Nähe der Oper. Also das ist auch eine theatrale Geste, die damit verknüpft ist. Und ja, und dann kommt noch sicherlich auch hinzu, dass in Frankreich alle Kulturleute auf einem Haufen sitzen, am linken Seineufer mehr oder weniger in Paris. Also man spornt sich da gegenseitig auch an. Es ist so eine gewisse Art von Sport, von Ereignis, von Event eben, was damit verknüpft ist. Und das hat sicherlich auch damit zu tun.
Soweit ich weiß, sind die Jurys dort auch viel fester und kontinuierlicher besetzt bei uns. Ich glaube, zum Teil lebenslängliche Jurymitgliedschaft.
Sicherlich, ja.
Bei uns wechselt das ja jedes Jahr, zum Beispiel beim Deutschen Buchpreis. Können Sie da, wo Sie beides kennen, beurteilen, was eigentlich das bessere Modell ist?
Naja, da kann man sich drüber streiten. Also ich meine, so etwas wie der Deutsche Buchpreis hat den Vorteil, es ist paritätisch, da kommen immer neue Leute rein, immer neue Ideen, auch immer neue Sichtweisen. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu einer Jury wie dem Prix Goncourt hat der Deutsche Buchpreis auch etwas weniger Autorität. Der Prix Goncourt ändert sich nur alle paar Jahre, da kommt jemand Neues hinzu. Aber da sind eben Gestandene, eben auch nicht nur Literaturkritiker, sondern eigentlich auch Schriftsteller drin. Und es sind auch so bekannte Fernsehgesichter dabei. Also Frédéric Becbédé zum Beispiel beim Prix Renaudot ist ja ein sehr bekannter, flamboyanter Autor. Bernard Pivot hat lange Jahre Fernsehen gemacht mit Literatur, so etwas wie Marcel Reich-Ranitzky. Also das ist nicht eine x-beliebige Jury, sondern die wirken auch durch die Kraft ihrer Erfahrung, ihrer Altersweisheit könnte man auch bei manchen sagen, aber sie schaffen es auch, sich zu erneuern, muss man sagen. Denn Virginie Despentes, erfolgreiche Autorin, Vernon Subitex, bei uns ja auch ein Star, die ist jetzt seit einigen Jahren auch in der Jury des Prix Goncourt und mischt da ordentlich mit. Also da zeigt sich, so eine alte Jury kann sich auch erneuern. Und ich glaube, das bringt in Frankreich doch auch die Autorität von einer Jury ganz gut auf den Punkt und immer wieder neu.
Und ist das auch der Grund dafür, Sie haben gerade die Jurybesetzung ja skizziert, dass der Prix Goncourt so renommiert ist und der wichtigste ist?
Ja, das hat sicherlich damit zu tun. Es ist so irgendwie die Art Urform eines Literaturpreises. Seit 1903 wird er verliehen, ist zwar nicht der älteste in Frankreich. Aber wie gesagt, die Jury inszeniert sich glänzend, gerade in diesem Jahr. Denn sie hat ein 100-jähriges Jubiläum. Vor 100 Jahren, 1919, hat Marcel Proust den Prix Goncourt bekommen für Im Schatten junger Mädchenblüte. Und dann macht die Jury des Prix Goncourt dann eine kleine Reise nach Cabourg in der Normandie, in das Grand Hotel, wo Marcel Proust große Teile dieses Werks geschrieben hat. Und auf der Fahrt dahin twittert sie auch, da sitzen die älteren Herrschaften an einem Tisch im Zug. Einer liest eine Fußballzeitung, der Präsident. Es hat also auch noch so eine gewisse heitere Note. Das gehört alles mit zu diesem theatralen Inszenieren. Und ich denke mal, der Prix Goncourt ist auch deswegen so renommiert, weil er natürlich auch andererseits so viele Verkäufe nach sich zieht. Er ist zwar nur mit 10 Euro dotiert, aber er wird dann überall besprochen. Fast alle Bücher in den letzten Jahren sind sofort auch auf Deutsch und in andere Sprachen übersetzt worden. Also hat eine enorme Ausstrahlung. Und da ist so eine sich selbst immer wieder bestätigende Autorität und Erfolg bei diesem Prix Goncourt.
Und im vergangenen Jahr wurde ausgezeichnet beim Prix Goncourt der Autor Nicolas Mathieu für seinen Roman Wie später ihre Kinder. Das ist ein Buch, das die gesellschaftlichen Spaltungen in Frankreich sehr genau beschreibt, also Spaltung, die auch zum Beispiel zur Gelbwestenbewegung geführt hat. Gibt es dieses Jahr wieder Bücher, die so aktuell sind unter den 4 Nominierten?
Nein, das ist erstaunlich. Es sind ganz andere Bücher. Es sind 4 sehr, sehr unterschiedliche Bücher. Die meisten Namen kennt man jetzt nicht so gut in Deutschland, aber einen davon, Amélie Nothomb, kennt man sehr gut, erfolgreiche Bestseller-Autorin, Belgierin, oft autobiografisch schreibt sie knappe, schnelle, prägnante Romane, und sie hat jetzt ein ganz besonderes Buch geschrieben, nämlich eins über Jesus Christus, und hören wir mal, was sie dazu sagt. Das ist nämlich das Buch, das sie schon immer schreiben wollte.
Voilà, c'est tout simplement le livre de ma vie, et croyez-moi, je ne dis pas ça chaque année. Depuis que je suis écrivain, et même depuis bien plus longtemps que ça, j'ai toujours voulu raconter cette histoire, parce que cette histoire m'obsède depuis toujours. Jésus est mon héros absolu. Je trouve que c'est le personnage le plus romanesque de tous les temps. Je l'aime.
Also für Amélie Nothomb ist Jesus der romanhafteste Mensch, den sie sich vorstellen konnte. Und sie wollte schon immer über ihn schreiben. Jetzt hat sie ein Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Eine schnelle, kurze, 160 Seiten lange Geschichte des Christentums oder der Kreuzigung sozusagen. Ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen. Ich habe mich gewundert, dass sie jetzt in der Endauswahl ist. Aber sie ist die einzige Frau und man weiß nicht, vielleicht wird sie... Also sie gilt als Favoritin für diesen Preis, aber man weiß nicht so genau. Die Jury ist immer für Überraschungen gut.
Das heißt, eine der anderen 3 Kandidatinnen, Kandidaten könnte die Überraschung werden. Was sind das für Romane?
Es gibt einen sehr literarischen Reiseroman, würde man sagen, Extérieurement von Olivier Rollin. Es gibt einen Roman über einen Menschen, der komplett fertig ist, im Gefängnis landet und sein Leben zwischen 68 und heute aufrollt, von Jean-Paul Dubois. Und dann gibt es ein sehr beeindruckendes Buch, La part du fils, Der Anteil des Sohns, von Jean-Luc Quatalem. Das ist ein Buch, das die deutsche Vergangenheit betrifft. Also ein junger Mann wird von der Gestapo in der Bretagne abgeholt, verschwindet erst im Gefängnis, dann in irgendwelchen Konzentrationslagern. Und der Enkel, das ist der Autor, also es ist auch ein autobiografisches Buch, der geht auf seine Spuren, recherchiert, kommt bis nach Birkenwald und nach Buchenwald und nach Bergen-Belsen, recherchiert dort in den Gedenkstätten. Und das ist ein sehr, sehr gut geschriebener, sehr anrührender Roman, der auch auf anderen Preislisten im Übrigen ist, nicht nur auf der des Prix Goncourt. Also das wäre sicherlich ein sehr, sehr starker Kandidat.
Das heißt, das wäre auch Ihr Tipp für den Gewinner des Prix Goncourt in diesem Jahr?
Also ich würde schon sagen, Tipp ist immer sehr schwer, weil die Jury noch im letzten Moment sich irgendetwas anderes ausdenken kann. Letztes Jahr hat auch der Außenseiter aus meiner Sicht gewonnen, den ich aber wirklich sehr, das habe ich sehr begrüßt, das fand ich wirklich das stärkste Buch. Ich muss auch sagen, La Part du Fus, der Anteil des Sohns von Jean-Luc Courtalem, ist sicherlich das bewegendste, auch stilistisch sehr starke Werk eines Autors. Man muss natürlich sagen, es wäre erneut ein Buch über die Nazi-Vergangenheit, das der Prix Goncourt auszeichnet vor 2 Jahren. Éric Vuillard und auch der Prix Renaudot hatte ja dieses Thema ausgezeichnet. Also das wäre eine etwas erstaunliche Wahl, aber es ist durchaus möglich, denn das Interesse an diesen Themen ist in Frankreich insgesamt ja sehr groß.
Am Montag werden dann die Jurys des Prix Goncourt das Prix Renaudot ihre Entscheidungen bekannt geben, direkt hintereinander. Sie haben es erwähnt, nach diesem traditionellen Mittagessen im Luxusrestaurant Drouin in der Nähe der Pariser Oper. Und wir berichten dann natürlich über die Sieger in unserem Programm für den Moment. Vielen Dank an Dirk Fuhrig.